Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, über wenig ist in den letzten Wochen so intensiv diskutiert worden wie über die Zukunft des Sozialstaates. Alles hat sich entzündet am Streit um die Rente. Und deshalb wollen wir heute mal ganz intensiv über die Zukunft dieses Sozialstaates sprechen, unter anderem mit Dorothea Siems. Ein Sozialstaat, von dem sie sagt, der brennt mittlerweile an allen Ecken und Enden. Und die Bundesregierung wirkt, schönes Bild, wie eine Feuerwehr ohne Wasserschlauch und weiter. Und das ist der entscheidende Satz. Die Sozialausgaben von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Was also ist zu tun? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, wenn man verstehen will, warum die Lage plötzlich zumindest so dramatisch wirkt, dann muss man Stefan Schulz zuhören, der sich seit Jahren intensiv mit Demografie beschäftigt. Wir haben uns hier vor ein paar Jahren gesehen. Da schrieb er damals über die Altenrepublik, darüber, wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Vor einem halben Jahr ungefähr hat er den Finger erneut in die Wunde gelegt, beschreibt Deutschland als Kinderwüste und liefert beeindruckende Zahlen. In wenigen Jahren schon werden 1,4 Millionen Menschen das Rentenalter erreichen, aber von unten rücken nur halb so viele nach. Das, sagt er, werden wir in allen Bereichen spüren. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, interessant ist, wie Sebastian Klüsner die Dinge sieht, Professor für Alterung und Mortalität. Unter anderem. Das klingt vielleicht nicht nach Zukunft, aber in Wahrheit ist es genau das, nämlich die Beschäftigung mit der Frage, wie unser Land in ein paar Jahren aussehen wird. Er sagt, wir diskutieren gerade sehr viel über den Arbeitsmarkt. Wir diskutieren auch gerade im Moment mal ein bisschen intensiver über die Rente. Aber wir diskutieren kaum über das Gesundheitssystem. Aber genau da, sagt er, lauert in Wahrheit das echte Problem. Warum, wird er uns erklären. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und dazu die große Frage, wie schauen die besten Ökonomen des Landes auf das Ganze, was da auf uns zukommt? Andreas Peichel ist bei uns, leitet das IFO-Zentrum für Makroökonomik und sagt, jetzt beginnt tatsächlich die Phase, vor der wir schon seit sehr langer Zeit warnen. Der demografische Faktor schlägt mit voller Härte zu. Und das wird uns vor allem mit Blick auf die Finanzierung der Sozialversicherungen vor gewaltige Herausforderungen stellen. Und weiter offenbar haben Politiker, sagt er, aus vielen Gründen die Vorstellung, dass man Rentner als Wählergruppe besonders schützen muss. Notwendige Reformen unterbleiben deshalb. Das kann so nicht weitergehen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht fangen wir direkt mit Ihnen an, Herr Peichel. Sie sagen, die Politik läuft gerade sehenden Auges in eine Problemlage. Was für eine Problemlage ist das? Und warum sind wir, wenn wir doch alle verstehen, was das Thema ist, offenbar unfähig, es zu lösen?
Ja, das Hauptproblem ist, dass wir durch die Alterung der Gesellschaft und jetzt das in Rente gehen der geburtenstarken Jahrgänge immer weniger Beitragszahler haben, relativ zu den Rentnern.
Da hinten gibt es eine schöne Grafik. Können Sie die mal versuchen zu erklären? Ja, der Altersaufbau der Bevölkerung 2024, was kommt da auf uns zu?
Genau, also die Grafik ist von Herrn Klüsener, der das und seinem Institut. Also was man sieht, ist von ganz unten sind die Neugeborenen und dann nach oben in der obersten Linie sind bis 100 Jahre alt und diese blauen Balken sind links die Männer, rechts die Frauen. Wie viele Personen es in den jeweiligen Alterskohorten gibt. Und wir sehen, dass es da so einen großen Berg gibt, das jetzt eben bei den Jahrgängen zwischen 60 und 70 sich aufbaut und der schiebt sich jetzt immer weiter nach oben. Und das heißt, das ist jetzt auch nichts...
Können wir da mal ganz nah herangehen, damit wir das wirklich mal genau sehen, um zu verstehen, was da passiert. Das heißt, da verschiebt sich dieser ganze Berg immer weiter nach oben, ja?
Genau, dieser Berg verschiebt sich nach oben. Die Jahrgänge, die unten nachkommen, das sieht man auch, sind kleiner. Und das heißt, wir haben immer jetzt die Menschen, die jetzt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, in Rente gehen, sind sehr geburtenstarke Jahrgänge.
Das heißt, der Berg geht in Rente?
Der Berg geht in Rente.
Was für den Berg eine gute Nachricht ist. Und er geht auch immer länger in Rente. Aber wir sehen, was da unten passiert.
Genau, es kommen weniger Jahrgänge nach oder weniger geburtenstarke Jahrgänge nach, die jetzt auch in den Arbeitsmarkt kommen. Und das heißt, wir haben immer weniger Beitragszahler in die Sozialsysteme und immer mehr Leistungsempfänger. Das heißt, das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentnern verschlechtert sich
dramatisch.
Und da wir ein umlagefinanziertes Sozialsystem haben, wo die jetzigen Beitragszahler die Leistungen der Leistungsbeziehenden bezahlen, kriegen wir große Finanzierungsprobleme, wenn wir nichts ändern.
Herr Klüsner, Sie sagen, das ist zwar theoretisch so und das wirkt auch irgendwie alles dramatisch, aber in Wahrheit ist es das gar nicht. Warum nicht?
Also dramatisch ist eine demografische Entwicklung ja per se nicht. Also erstmal ist es ja ein Riesenerfolg, was wir hier sehen, dass wir eben lange leben. Also wir haben jetzt Lebenserwartungen im Alter von 65, die halt teilweise 20 Jahre betragen im Durchschnitt. Also bei Frauen sind wir ja bei 86, wenn man die Lebenserwartung bei 65 anschaut. Bei Männern sind wir bei 83.
Ich hab neulich eine irre Zahl gelesen. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten 30 Jahre an Lebenserwartung dazu gewonnen.
Das wäre über ein bisschen viel. Zeitraum. Ich glaube, das ist ein längerer Zeitraum gewesen. Ja. Und es ist auch immer, man muss bei diesen Lebenserwartungszahlen auch immer sehen, ich glaube, dass viele, die jetzt in Rente gehen, die falschen Zahlen angucken. Die gucken nämlich die an mit der Periodenlebenserwartung. Also das, was wir in einem Jahr messen. Und die schauen dann, bei den Männern ist es jetzt, liegen wir da so bei um die 79 Jahre, bei den Frauen um die 82 Jahre. Das ist aber nicht das, was wichtig ist. Wir müssen ja anschauen, was ein Geburtsjahrgang realisieren kann. Mhm. Und dafür müssen wir uns andere Zahlen angucken. Und das sind eben diese sogenannten Kohortenlebenserwartungen für die Geburtsjahrgänge. Und ein heute geborenes Kind, wenn man die obere Trendvariante annimmt, dann müssen wir ja auch in die Zukunft schauen, hat beim laut Statistischem Bundesamt bei den Mädchen eine Lebenserwartung von 92 Jahren und bei den Männern eine Lebenserwartung von 89 Jahren. Wenn man jetzt eine untere Trendvariante nimmt, sind wir 10 Jahre darunter, also bei 80 bis 82. Also was auch aufzeigt, was für eine Spannweite das ist.
Also aber wir werden immer mehr Hundertjährige dann auch sehen, vor allem bei
Frauen? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall abzusehen, weil ja auch wir so viel in unser Gesundheitssystem und die Gesundheitsforschung investieren. Also wir haben ja bei Krebs und so weiter, da werden wir sicher noch Fortschritte machen.
Das heißt, wir sind dann, wie lange sind wir dann in Rente?
Sehr lange und auch sehr viel länger als früher. Also früher war ja, also in den 70er Jahren war eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer so ungefähr 10 Jahre. Heute sind wir bei den Männern bei 20 Jahren und bei den Frauen bei 22 Jahren. Also Rentenerhöhung sozusagen, die wir in den letzten 50 Jahren erlebt haben, weil ja die Leute nicht 10 Jahre ihre Rente beziehen, sondern 20 Jahre.
Frau Siems, wie geht's Ihnen, wenn Sie auf diese Zahlen schauen? Ich verfolge sehr häufig, was Sie schreiben, weil es immer sehr fundiert ist. Und ich lese aber auch so einen gewissen Frust und ein gewisses Entsetzen heraus darüber, wie lösungsunfähig Politik da im Moment gerade wirkt. Was ist Ihre Hauptkritik?
Weil wenn Sie sagen, was ja stimmt, die gute Nachricht, dass wir älter werden, das ist natürlich ein Menschheitsfortschritt, dass wir so wenig Kinder haben, finde ich eher traurig. Aber man muss ja sagen, okay, weltweit sind immer noch viele Kinder da. Das Problem, warum ich so frustriert bin, ist, dass wir in 90er Jahren genau diese Debatten hatten und alle Zeit der Welt uns gut darauf einzustellen. Und das haben viele Länder getan. Wir haben nach der Jahrtausendwende richtige Schritte unternommen. Wir hatten unser Alterssicherungssystem recht gut aufgestellt mit einer nicht gut geglückten Riester-Rente, das stimmt, aber man hätte da reformieren können. Es gibt gute private Vorsorge. Man hätte nur, er war ein bisschen, also das ist Norbert Blüm,
Norbert
der war in
86.
90er Jahren. Ja, der war mit 90ern, in 90er Jahren noch dran, in 80ern. Der hat 16 Jahre mit Kohl zusammen. Er hatte als ganz am Ende erst seiner Zeit eingesehen, dass dieses Problem auf uns zukommt. Und er hatte den ersten demografischen Faktor. Damals hat dann Schröder, der spätere Kanzler, einen Wahlkampf gemacht und hat gesagt, das ist unanständig, den Alten kann man nichts wegnehmen. Um dann aber später, nach Einsicht, eine Riester-Rentenreform zu machen.
Nachhaltigkeitsfaktor anzuführen.
Ja, der Nachhaltigkeitsfaktor war dann ein bisschen später noch. Genau. Aber eben vor allen Dingen erstmal diese private Vorsorge und zu sagen, seitdem wissen wir, das hat die Politik damals ehrlich gesagt, verlasst euch nicht nur auf die staatliche Rente, wir fördern Betriebsrenten und wir fördern private Vorsorge. Also jetzt so zu tun, als wenn die Menschen nur staatliche Renten hätten, ist auch die Debatte nicht ganz fair, ne? Weil wer damals zugehört hat und gesagt hat, okay, ich mache was, und Friedrich Merz übrigens als damaliger Oppositionsführer auch gesagt hat, bevor die zweite Reise im Jahr angetreten wird, muss die Privatvorsorge gemacht werden. Der hat nämlich im Bundesrat, mussten ja zusammenarbeiten. Das heißt, das war Konsens. Da war man also so weit, dass man gesagt hat, die staatliche Rente müssen wir langsam runterfahren. So. Und dann ist das alles wieder zurückgedreht worden ab 2014, also in den letzten 10 Jahren, Merkel zusammen mit der SPD, also Union und SPD, genau die jetzt dran sind. Und das, was wir jetzt mit dem Rentenpaket gesehen haben, ist wieder, nochmal drehen Sie was zurück. Wir haben sozusagen das alles wieder neutralisiert, was wir mal erreicht hatten. Und jetzt kommen die Sachen im Gesundheits- und Pflegebereich noch dazu. Also wir haben jetzt wirklich eine dramatische Situation. Und das Problem ist, wir haben eine Wählermehrheit, die ist 60 und älter. Mhm. Und die Politik meint immer, die beglücken zu müssen, obwohl die Bevölkerung es längst jetzt verstanden hat. Also die ist durchaus, der ist klar, dass dieses Rentenpaket Generation ungerecht ist. Mhm. Und die Älteren haben sehr oft Kinder, fast alle oder sehr hoher Anteil, und sehr oft auch Enkel. Und die wollen nicht, dass die Enkel auswandern müssen, weil sie hier keine Wirtschaftschancen mehr sehen. Und die wollen auch nicht, dass ihre Kinder irgendwie mit immer weniger Netto denn dastehen. Also an diese Generationenallianz muss man eigentlich appellieren. Und ich meine, dass man das auch könnte.
Herr Schulz, ich hab das vorhin gerade zitiert. Wir haben uns hier auch in der Sendung schon mehrfach genau zu dem Thema gesehen, Demografie insbesondere. Wenn man sich das mal anschaut, ich meine 1986, vielleicht können wir das Bild noch mal zeigen. Norbert Blüm noch in Schwarz-Weiß. Die Renten sind sicher. Jahre später war er mal kurz davor, mich wahlweise zu verklagen oder auch zu verprügeln, weil ich in Frage gestellt habe, ob die Renten wirklich so sicher sind. Wir haben uns damals fürchterlich zerstritten, aber es war so alte Schule. Und er rief mich dann an, ich hatte das in einer Sendung so ähnlich, so ein bisschen flapsig formuliert. Und er rief mich dann an und sagte, wenn Sie das noch einmal so sagen, natürlich sind die Renten sicher und so weiter. Und Jahre später meinte er dann, ja, wir müssen jetzt etwas tun. Und dann kam Hubertus Heil. Und es war ein hochinteressanter Moment hier in der Sendung. Auf die Frage, Herr Heil, der Satz von Norbert Blüm, die Renten sind sicher. Würden Sie den heute so noch stehen lassen? Antwort: Wir müssen alles dafür tun, dass sie sicher bleiben. Ja. Mehr war nicht rauszuholen. Das heißt, offenbar hatten wir doch schon 86 die Frage im Hinterkopf, sind die Renten sicher? Und ich erinnere mich, ich bin Jahrgang 69, wir sind damals schon davon ausgegangen, dass wir, wenn wir erstmal das Renteneintrittsalter erreichen, nichts mehr davon haben werden. Das war ja der Grund, warum er das plakatiert hat.
Ja, 1986, die Geschichtsschreibung ist eigentlich super interessant. Norbert Blüms eigene Regierung hat sich damals schon von eigenen ehemaligen Familienministern Texte schreiben lassen, die unter dem Tenor Deutschland schafft sich ablaufen, weil man ja seit 15 Jahren schon gesehen hatte, die Geburtenrate hält nicht ganz mit. Jetzt kommen so langsam Leute schon aus der Schule raus, die wir im Arbeitsmarkt erwarten. Und dann hat man so durchgezählt und hat festgestellt, okay, hier liegt irgendwas im Argen.
Also reicht nicht.
Wirtschaftsentwicklung und so weiter. Und trotzdem zu dieser anderen Grafik mit dem großen Babyboomer-Berg oder Bauch, der jetzt in die Rente kommt. Die Rente ist heute als System, wie wir sie konzipieren, vielleicht unsicher. Aber diese Rente wird ja in Deutschland verrechnet und verwaltet. Und ich möchte kurz anmerken, diese vielen, vielen, sagen wir mal heute die 60-Jährigen, die diesen Peak ausmachen, die haben Einzigartiges verbracht. Deutschland ist nicht das drittgrößte Land der Welt, aber die drittgrößte Volkswirtschaft. Hier wurden also von diesen Leuten während der ganzen Erwerbsbiografie, die ungefähr so 86 begann, Erstaunliches erbracht, nämlich eine Verdopplung der volkswirtschaftlichen Größe. Die Frage ist nur, warum ist von diesem Vermögen so wenig in der Rentenkasse angekommen als Anspruch und so weiter? Und Herr Peichel hat diesen Text dazu geschrieben, das finde ich ganz faszinierend. Den gab es noch nicht, als ich vor 2 Jahren hier war, aber 2024 hat Herr Peichel den Text geschrieben über die verlorenen Dekaden, ja, die Dekaden der Stagnation, des Reallohnverlustes über mehrere Jahrzehnte. Irgendwie haben wir es geschafft, superreich zu werden in der Welt, aber dieses Vermögen in Teilen so an der Rentenkasse vorbeizulotsen. Und das fällt uns natürlich jetzt auf die Füße.
Aber das ist das
dreimal
System.
Dreimal Widerspruch.
Das System. Es ist ein Umlageverfahren. Also die Löhne waren in Ordnung. Und dann wurden von diesen Löhnen Rentenbeiträge, weil es ging ja bei den Rentenbeiträgen, die während dieser Erwerbszeit gezahlt wurden, darum, die damaligen Rentner zu finanzieren. Das waren nicht so sehr viele. Ja. Deswegen reichten, es war, dieses Rentensystem ist seit 1957 so gebaut, dass da keine Vermögen angesammelt werden, sondern nur, es geht immer nur darum, Liquidität, Reserve zu haben, dass man nicht unter dem Jahr mal in die Miesen rutscht, was übrigens bei Blüm mal passiert ist.
Ja, aber die Renten, die wir auszahlen,
das, was man dieses Ansparen ist eigentlich was, was in den anderen beiden Säulen passiert.
Es geht mir gar nicht ums Ansparen.
Und deswegen, also die Menschen haben schon auch einen Lohnzuwachs nicht. Vielleicht ist der nicht angemessen gewesen, das mag sein. Nur unser Rentensystem wäre heute nicht besser, wenn während dieser Zeit 20% höhere Löhne gezahlt worden wären. Das Geld wäre auch nicht da.
Herr Schulz, einmal kurz das Gegenargument und dann
mir
Herr
Beißel. Dann nicht ums Ansparen. Wir wissen alle, wie das Umlagesystem funktioniert. Aber von den 350 Milliarden im Jahr, die wir als Rente auszahlen, kommen natürlich nur 2/3 aus dem Umlagesystem. Und der Rest, das wird ja diskutiert, ist der Zuschuss.
Das ist
Steuern, sagen Sie, es können auch Schulden sein. Also es ist halt ein staatlicher Zuschuss.
Aber da höre ich bei Frau Sieben zu, die
sagt, der wird schon aus dem laufenden erwirtschafteten Vermögen herausgeleiert und in die Rente. Also es ist nicht nur Umlagesystem. Wir haben zu 1/3 auch mehr als Umlagesystem.
Weil es mittlerweile gar nicht mehr anders geht. Herr Peichel, Sie sind gerade angesprochen worden, direkt zitiert worden.
Ja, genau. Also
über die Frage, wo ist das ganze Geld hin? Welche Dekaden haben wir da verpasst? Was ist da schiefgelaufen? Und nochmal, wir wussten das ja, ne? Weil genau, also, ist ja seit langer Zeit klar.
Es ist seit 60 Jahren klar. Oder seit, man sieht ja dann den Rückgang. Also das ist ja Demografie. Also Klüsener kann das besser sagen, aber man weiß ja, wer vor 60 Jahren geboren wurde. Und das kann man dann fortschreiben und hochrechnen, wann die dann in Rente gehen und wann die, mit ein paar Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also es ist ein bisschen komplizierter als das, aber man sieht ja, wie groß die Geburtenjahrgänge heute sind. Und deswegen, also Norbert Blüm hat das ja gesagt, die Renten sind sicher, wahrscheinlich, weil das, wenn sich die Frage nicht gestellt hätte, wenn dieses Problem nicht bekannt gewesen wäre, hätte man das nicht sagen müssen.
Genau. Also deswegen, wir, unsere, ich weiß nicht, welcher Jahrgang sind Sie?
79.
Ach guck mal, Sie sind 10 Jahre jünger, aber wir haben damals schon, Jahrgang 69, wir haben genau darüber nachgedacht und sagten, es ist egal, was wir da machen, für uns wird da nicht mehr viel drin sein. Das war damals großes Thema, damals schon.
Genau, und dann wurden die Rentenreformen gemacht unter Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Mhm. Und da wurden viele richtige Dinge gemacht. Auch die Idee, eine kapitalgedeckte Versicherung aufzubauen mit der Riester-Rente, war eine gute Idee. Die wurde dann sehr schlecht umgesetzt aus verschiedenen Gründen.
Aber der Versuch war zumindest da, das Thema anzugehen.
Genau, und das hätte man dann, als man 2014 angefangen hat, da ging es Deutschland ja sehr gut. Wir hatten eine lange Phase hohen Wirtschaftswachstums, man stand gut da. Und dann wurden nach und nach diese ganzen Reformen wieder zurück abgewickelt. Also es wurden wieder verschiedene Sachen eingeführt, anstatt dass man die kapitalgedeckte Vorsorge weiter aufgebaut hätte, wie es viele unserer Nachbarländer gemacht haben.
Herr Glüser, Sie wollten gerade.
Ja, zu Blüm, also zu dem Kontext muss man ja auch nochmal sagen, also als da geht es ja um Westdeutschland noch in den 80er Jahren. Mhm. Und die Bevölkerungsprognosen für Westdeutschland in den 80er Jahren waren wirklich sehr schlecht. Also man wusste wirklich, dass man in einen sehr starken Alterungsprozess geraten war. Es gab wenig Dynamik in dem Moment, was die Bevölkerung angeht. Und dann kam ja die Wende. Dann hatte man plötzlich Ostdeutschland mit einer jüngeren Bevölkerung, also die paar jünger als die westdeutsche Bevölkerung. Zusätzlich gab es sehr viel Zuwanderung aus Osteuropa. Das nahm dann den ganzen Druck natürlich aus dem System auch raus. Und genauso hatten wir es ja auch 2007, als ja ein paar wegweisende Reformen gemacht wurden. Das war eine Situation, wo Deutschland auch wieder, wenn man die Bevölkerungsvorausrechnung sah, nicht gut dastand. Und man eben sah, wir müssen unbedingt was tun. Dann kam die Osterweiterung mit der Zuwanderung, die wir aus Osteuropa erfahren haben. Wir hatten die Flüchtlingszuwanderung. Das heißt, also da gab es dann auch wieder Prozesse, die dann auch wieder diese Altersstruktur beeinflusst haben. Jetzt sind wir aber in einem Moment, wo Zuwanderung auch nicht mehr helfen würde. Also jetzt muss man wirklich handeln, weil die Altersstruktur so ist, dass eben jetzt die Babyboomer eben in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und ich bin da zuversichtlich, dass es auch zu Reformen kommen wird, weil immer, wenn Handlungsdruck da war, wurden auch gute Reformen eingeleitet.
Aber da bin ich sehr viel skeptischer, weil wir eben zu damals, als die Agenda 2010 gemacht wurde, da waren wir Babyboomer. Ich gehöre nämlich dazu. Und die dann natürlich danach kamen, wir waren die Mehrheit. Wir waren die große Mehrheit und es ging darum, dass es für uns Lebenschancen geben musste. Jetzt ist es so, dass wir die Mehrheit sind und offensichtlich viele eben dieses nicht so ganz sehen, dieses Generationenzusammenhaltsthema, sondern so das Gefühl haben, da ist der Staat und der schuldet mir eine Rente, weil ich habe ja so viel geleistet. Ich bin übrigens nicht ganz der Meinung, dass wir Babyboomer nun alles ganz toll gemacht haben, weil wir haben seit 1990 uns die Verteidigungslasten gespart. Wir haben diese Friedensdividende richtig schön für Soziales verpulvert. Und wir haben bei der Infrastruktur auch richtig gespart. Und jetzt sagen wir, weil beides so drängend ist, das wollen wir überschulden, dass unsere Kinder das bezahlen. Auch da ist es so, also die Babyboomer gehen hier, finde ich, nicht insgesamt so raus, so nach dem Motto, ihre Lebensleistung ist so fantastisch und deswegen können sie jetzt auch alle weiterhin früh in Rente gehen und haben genug geleistet, sondern sie sollten durchaus sehen, es kann nicht sein und im Privaten würde man das auch nicht machen, dass man sagt, also es sind schwere Zeiten und wir sind jetzt die Mehrheit und wir setzen uns auf den Park, auf die Bank und so gucken den wenigen jungen Leuten dazu beim Arbeiten.
Das
geht nicht auf. Das ist für eine Gesellschaft schlichtweg nicht auszuhalten.
Das ist aber auch nicht ganz so das Richtige, bitte. Aber ich will Sie bitte.
Also Frau Siems, ich habe es ja gerade ganz anders gemeint, als Sie es verstanden haben. Deswegen sage ich es nochmal. Innerhalb der Erwerbsbiografie derjenigen, die jetzt in Rente gehen, der Babyboomer, und wir reden von 45 Jahren, also grob 83 ist auch das Jahr, in dem diese Studie von Herrn Peichel da beginnt. So, in diesem Zeitraum ist die Volkswirtschaft um 100% gewachsen und das Lohnniveau nicht mal um 50% gestiegen. Also ja, die Babyboomer kommen jetzt in Rente und irgendwo ist diese Produktivität verloren gegangen. Sie ist nicht bei den Babyboomern angekommen, jedenfalls nicht im Lohngefüge. Wenn jemand nebenbei noch irgendwie investiert hat, partizipiert hat, schön und gut. Aber sie ist weder beim Lohn angekommen und da sie nicht beim Lohn ankommt, ist sie auch nicht auf Einzahlerseite in der Rentenkasse angekommen. Trotzdem heißt das noch nicht, dass dieses Geld außer Landes oder irgendwie weggezaubert ist. Es ist hier in Deutschland. Nur parallel zu unseren sozialen Sicherungssystemen wird es verbucht. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir zukünftig, sagen wir mal die nächsten 15 Jahre, die Babyboomer sind dann wirklich in Rente und brauchen wirkliche Pflege. Wie gehen wir mit diesem deutschen erwirtschafteten Vermögen um, von dem wir beide sagen, das ist ja bei den Boomern noch gar nicht angekommen. Vielleicht kann man das ja nochmal neu buchen.
Können Sie, Herr Schulz, können Sie mal konkreter machen? Also das klingt ein bisschen nach Voodoo. Also im Sinne von, da gibt es irgendwo einen großen, geheimnisvollen Topf. Der ist noch in Deutschland. Wo genau lagert der?
Naja, wir haben in Deutschland, seit es Deutschland gibt, immer zwei Wege, wie man für sich selber als Unternehmen oder wie auch immer Geld verdient. Das eine ist aus der Hände arbeiten, das andere sind Kapitalerträge. So, und bis zu diesen 80er Jahren ging das so im Gleichschritt. Also das volkswirtschaftliche Wachstum, die Produktivitätszuwächse wurden auch als Lohn quasi direkt ausgezahlt. Und dann begann diese neue Zeit und deswegen ja auch dieses Forschungsinteresse bei Herrn Peichel. Was ist mit diesem Jahr 83 bis 2020? Was ist mit dieser Zeit ganz konkret von 1992 bis 2007, wo eben im Text drin steht, eine verlorene Zeit mit Reallohnverlusten, während ja das Wirtschaftswachstum weiterging.
So. Das ist übrigens auch in Amerika ähnlich.
In Amerika ist es noch viel dramatischer.
Genau,
es ist
noch viel krasser, ganz
viel dramatischer. Da sieht man es mittlerweile auch im Straßenbild. Also da übernachten Leute einfach draußen.
Da sieht man es im Straßenbild und die Spur sozusagen der Highschool-Absolventen, deren Kinder heute viel, viel weniger verdienen, als sie selber verdient haben. Echte Reallohnverluste führt ja dann direkt zur Wahl von Trump.
Genau.
Das ist die soziale Frage, die dahinter liegt.
Genau. Und jetzt gibt's ja zwei Diskussionswege. Entweder man macht dieses Klein-Klein. Also man greift nochmal die Junge Union auf, die irgendwie von 48% auf 47% Rentenniveau, oder wir gehen auf die Altersrente als tolle neue Idee, kann man jetzt alles thematisieren. Oder man sagt sich, okay, die nächsten 20 Jahre müssen wir jetzt in den Blick nehmen. Wie verrechnen wir vielleicht dieses Vermögen, das erwirtschaftet wurde, nochmal neu? Ich erinnere daran, wir loben alle, dass vor 20 Jahren eine Sozialstaatsreform stattfand, Hartz IV, die irgendwie gut geglückt hat und auf der wir uns heute auch ein bisschen ausruhen. Die hat damals die ärmere Hälfte in den Blick genommen. Vielleicht wird es jetzt Zeit, für die nächsten 20 Jahre mal die reichere Bevölkerungshälfte in den Blick zu nehmen.
Aber ganz kurz, die Babyboomer, an denen ist doch nicht vorbeigegangen, dass zum Beispiel die Immobilienwerte sich verdoppelt haben oder auch Aktiengewinne. Also wer sich so verhalten hat, wie man uns erzählt, dass wir es tun sollten, spätestens seit der Jahrtausendwende, hat ja von diesen Kapital- und Immobilien Wertzuwächsen, die enorm waren, so gab es die in der Nachkriegszeit nie, ja auch seinen Anteil. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass die Babyboomer alle überhaupt gar nicht irgendwie sozusagen, dass das eine ganz abgeschottete Gruppe ist von denen, die andere anderweitig irgendwie auch was erwirtschaftet haben.
Also
Beamte hat ja irgendwie an diesem Wohlstandszuwachs zum Beispiel Anteil gehabt, ohne eingezahlt zu haben. Also es ist, finde ich, diese zu sagen, hier der Rentenkasse ist da was in Gang. Das ist für
mich. Das verstehe ich total, was Sie sagen. Nur wie verrechnen wir das jetzt? Also jemand, der es geschafft hat, zwei Eigenheime zu erwerben, dem nehmen wir jetzt den Rentenanspruch oder?
Nein, es ist im Prinzip natürlich im Moment in der Debatte ja, ob man vielleicht eben die zusätzlichen Kapitaleinkünfte verbeitragt. Also ich meine, das wäre dann sozusagen die Bestrafung der Vorsorge, die man gemacht hat, obwohl man einem das gesagt hatte. Ne?
Herr Klüser, Sie dürfen sofort, aber weil gerade so viel die Studie von Herrn Peichel zitiert worden ist, ne, die berufen Sie sich ja. Was ist da passiert in genau diesen Zeitraum? Sie sagten
also von 1992 bis 2007.
92 bis 2007, genau. Was ist da volkswirtschaftlich passiert? Sie sind ja Makroökonom, wenn man auf das große Ganze mal drauf guckt.
Also das war genau der Zeitpunkt in den 90ern. Wir hatten die Wiedervereinigung. Dann Klüsen hatte schon gesagt, Westdeutschland hatte vorher schon Probleme. Mhm. Dann kam die Wiedervereinigung. Uns wurden blühende Landschaften versprochen. Das war ja so die Idee, jetzt wird alles super. Und dann kam die erste Rezession nach der Wiedervereinigung. Und dann ist ja die Arbeitslosigkeit auch sehr stark angestiegen und war sehr hoch. Und das war ja der Zeitpunkt in den 90er Jahren, wo Deutschland als der kranke Mann Europas bezeichnet wurde. Und das war ja auch so ein bisschen, dann kam die Agenda 2010, die Arbeitsmarkt-, Sozialreform, Rentenreform, Steuerreform.
Ja, wir hatten alles immer Joschka Fischer mal zu dem Thema hier. Und auf die Frage, ob das sozusagen so weitsichtig oder so vorausschauend war, was Sie damals gemacht haben, sagt er, nee, wir waren schlicht so pleite, dass wir es machen mussten. Es gab keinen anderen Ausweg. Das spricht ein bisschen für Ihre These. Wenn wir wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, dann bewegt sich dann auch Politik.
Genau. Okay. Und also die Reformen wurden dann ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sozusagen eingetütet und dann umgesetzt nach und nach. Und dann fing ab 2005 an, die Arbeitslosigkeit zurückzugehen. Und bis in diesem Zeitraum, wo die Arbeitslosigkeit so hoch war, bis sie zurückgegangen ist, gab es unterschiedliche Formen, warum die Löhne nicht gestiegen sind und real teilweise sogar zurückgegangen, je nachdem, in welchem Punkt der Verteilung man ist. Und unter anderem gab es eben diese Abkommen, Agreements zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber, dass man eine Lohnzurückhaltung hat, um Arbeitsplätze zu generieren.
Ich erinnere mich auch an die Zeiten, es wurde immer wieder appelliert.
Da wurden für Arbeit und so. Und
genau, wichtig, wir müssen für das große Ganze und ihr müsst jetzt zurückstecken. Und das haben einfache Arbeiter häufig gehört in der Zeit. Diesen Satz, bitte Zurückhaltung, weil es geht jetzt hier gerade um alles.
Genau, und das andere ist dann aber dadurch, dass ich habe jetzt 5 Millionen Arbeitslose gehabt und reduziere das auf 2 Millionen ungefähr. Ich bringe 3 Millionen Menschen in Arbeit.
Schaffe einen riesigen Niedriglohnsektor.
Weil ich die Menschen, waren ja arbeitslos aus einem bestimmten Grund. Das waren in der Regel keine Akademiker, die überdurchschnittlich verdient haben, sondern eher, die dann eben unterdurchschnittliche Löhne bekommen haben. Man hat gesagt, es ist besser, Arbeit billig zu bezahlen, Niedriglohnsektor zu machen, als Arbeitslosigkeit zu bezahlen. Das war die Idee. Also ist sozusagen die Frage, is it a bug or is it a feature? Und das war eben die Idee, das wollte man letztlich mit diesen Reformen, dass wir die Arbeitslosigkeit reduzieren und wir praktisch diesen Niedriglohnbereich
generiert haben. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Mit der Konsequenz, dass du in diesem Niedriglohnsektor dann wenig Einzahlung ins Rentensystem hast.
Genau. Das kommt dazu. Das ist jetzt das.
Aber das ist nicht unser heutiges Problem. Ne? Also ich meine, dass man wenig eingezahlt hat damals, es reichte ja in der Rentenkasse. Also die Rentenkasse war ja waren ja keine Löcher, weil so viele beschäftigt waren. Also diese wachsende Beschäftigung hat ja den Sozialkassen enorm genutzt. Das Problem entsteht ja erst dann, wenn wenige einzahlen.
Und diese steigenden Einnahmen haben natürlich dazu geführt, dass dann, und insgesamt die wirtschaftliche Situation war besser dann als ab 2014, dass man überlegt hat, wohin mit dem ganzen Geld?
Ja, man hätte natürlich.
Beziehungsweise, wen könnten wir jetzt glücklich machen, um am Ende vielleicht die Gunst zu erwerben? Herr Klüsner.
Ja, also es wurde eben so ein bisschen so das Bild gezeichnet, so die Babyboomer mit ihrer Anspruchshaltung. Also was man ja sehen muss, also wir sind halt mit diesem demografischen Wandel konfrontiert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Erwerbsquoten anschauen, da passiert enorm viel. Also die Bevölkerung macht da auch viel mit. Also wir haben dieses Jahr noch eine Studie veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, die Arbeitszeit pro Kopf, die Arbeitsstunden pro Kopf ist auf dem Rekordstand seit 1991. Die Erwerbsquoten in den höheren Altersklassen steigen jetzt nicht über 65 hinaus in dem Maße, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber selbst mit Alter 70 haben wir ja immer noch 20%, die im Mikrozensus angeben, sie sind erwerbstätig, in welcher Form auch immer.
Mit 70.
Mit 70.
Sagen 20% der Deutschen immer noch, dass sie arbeiten.
Genau. Und Anfang der 2000er hatten wir dann nur 10%. Das heißt also, da passiert sehr viel. Ja. Und da muss aber auch sehr viel passieren angesichts der Altersstruktur, die wir haben.
Das sind aber vor allem Selbstständige. Ne? Die nutzen natürlich der Rentenkasse gar nichts. Das ist gut für den Arbeitsmarkt.
Das heißt, die wollen jetzt, weil sie ihr Unternehmen weiterbringen wollen.
Naja, man sieht eben, die haben keinen Anreiz, hier Rente mit 63. Also die kriegen ja keine Subvention dafür, dass sie früher gehen. Mhm. Sondern die machen es wirklich so, weil gerade Ärzte, Rechtsanwälte, das ist normal.
Die sind das.
Und auch manche, die vorher angestellt waren, werden dann weiter beschäftigt als Selbstständige, also gerade Ingenieure, die dann auch auf Honorarbasis arbeiten oder so. Und das ist auch, also diese flexibleren Formen, also das ist eigentlich das, was es, glaube ich, tatsächlich lohnt. Viele Leute haben einfach eine Angst davor, wenn sie hören, Rente mit 70 und stellen sich vor und fühlen sich gestresst und immer mehr Arbeitsverdichtung und denken sich, nee, das kann ich gar nicht. Aber eigentlich frühzeitig anzufangen, mit ihnen zu reden, was kann man sich vorstellen, was ist vielleicht altersgerechter, da geht so viel. Mhm. Ne?
Als Sie vorhin gerade erzählt haben, wie Schröder in den Wahlkampf geht und sagt, das ist eine Schweinerei,
das war unanständig.
Kann ich den armen Rentnern jetzt was wegnehmen, das ist unanständig und so weiter. Auch, ich glaube, bei ihm auch häufiger begründet mit der eigenen Biografie.
Genau, so wie Frau Nahles später mit ihrem Vater, der eben Knie hatte, wobei eben damit geht man dann halt in der Erwerbsminderungsrente. Ja. Also das sind immer gar nicht die Fälle, die wirklich bis zum Ende regulär arbeiten. Ne?
Genau, und ich habe auch Respekt vor dieser Biografie. Geht auch gar nicht darum, das irgendwie schlecht zu reden, aber der Sound ist wirklich der gleiche. Also auch Olaf Scholz hat das so gemacht, hat letzten Endes wieder besseres Wissen, immer wieder argumentiert im letzten Wahlkampf, ihr wollt den Rentnern was wegnehmen.
Auch jetzt, ne? Auch Frau Baas, aber auch die Linke.
Genau, aber darum geht es doch bei der ganzen Geschichte gar nicht. Sondern es geht doch um die Frage, ob Renten ein bisschen weniger steigen, als es eigentlich angedacht war. Es geht doch nicht darum, irgendjemandem etwas wegzunehmen. Das ist ja gesetzlich gar nicht möglich.
Nein, es ist, also sinken können Renten nicht. Also und deswegen steigen, sie würden auch mit diesem sinkenden Rentenniveau, wir haben das ja gesehen, wir hatten zur Jahrtausendwende 53% als Rentenniveau, also immer die Rente im Verhältnis zum Durchschnittslöhnen. Und die ist langsam gesunken auf 48%.
Genau.
Und das war eben die Argumentation, dass man sagte, wir müssen die Jüngeren, eben die Beitragszahler entlasten, weil die sollen ja privat vorsorgen. Und so, dass eigentlich für beide Seiten irgendwie war es ein bisschen einschränkend. Und dieses wird jetzt außer Kraft gesetzt, dass man eben sagt, also die muss stabil bleiben und suggeriert damit eigentlich, dass es nur stabil ist. Nein, dadurch steigen die Renten dann künftig wie die Löhne 1:1. Aber die Privaten, also die Arbeitnehmer müssen ja privat eigentlich sogar noch mehr beiseite legen. Das heißt, der Nachteil für die aktive Bevölkerung ist sehr groß.
Wird größer,
in einer Zeit eigentlich, wo es ohnehin schon schwierig ist. Und insofern ist diese Verschiebung jetzt zu den Alten hin, man muss einem was wegnehmen und man nimmt es halt den Jüngeren weg.
Ja.
Und da muss man sagen, die Armut sitzt bei uns mehr bei den Jüngeren als bei den Älteren.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe das in einem Ihrer Texte gelesen, Frau Siebs, und ich habe mir das auch extra rauskopiert, schon lange her. Aber Sie schrieben damals so sinngemäß, da gibt es diese große Erzählung der Altersarmut.
Ja.
Also Armut ist sozusagen ein altes Gesicht in Deutschland. Sie sagen, in Wahrheit ist Armut ein junges Gesicht in Deutschland.
Häufiger jedenfalls.
Genau. Können Sie das mal erklären?
Also es ist so, es leben mehr Familien mit Kindern von der Grundsicherung. Ich glaube, bei Kindern liegen wir bei 17%. Ist natürlich viel auch zuwanderungsbedingt, dass da natürlich meist am unteren Ende eingewandert wird, jedenfalls sehr oft. Aber es ist auch so, dass es welche sind, die arbeiten und eben an der Grenze sind. Das sind ja auch diese Fälle, die dann eben in diese Anreizproblematik reinkommen, dass es für sie sich eben nicht lohnt, irgendwie wirklich viel zu arbeiten, weil sie eigentlich sich nie besser stellen können, weil dann sofort so viele Abzüge da sind über die Sozialabgaben und über Steuern. Und bei den Älteren ist es so, der Anteil ist bei 3% der über 65-Jährigen, die von Grundsicherung leben. Und die wiederum sind fast alles keine Leute, die eingezahlt haben in die Rente, sondern sehr viel häufiger kleine Selbstständige, zum Beispiel jemand, der einen Marktstand hatte und nicht vorgesorgt hat und dann eben, oder auch anders, es gibt auch andere Selbstständige, die irgendwie in die Armut rutschen und eben irgendwann vielleicht auch krank werden und nicht mehr weiterarbeiten können und die eben nie in der Rentenkasse waren. Das ist der größere Anteil und der nächstgrößere Anteil sind dann Erwerbsgeminderte. Das heißt, die irgendwann mal einen Unfall hatten und aus irgendwelchen Gründen oder krank wurden. Und der kleinste Teil sind diejenigen, die in diesem regulären Rentensystem eingezahlt haben, nicht sehr lange arbeitslos. Das ist auch ein Armutsfaktor natürlich. Also das trifft für Ostdeutsche natürlich in einigen Fällen oder in gar nicht so wenigen Fällen zu. Aber ansonsten ist jemand, der in dieses Rentensystem eingezahlt hat, eigentlich gut geschützt, wer kleines Einkommen hat, das wird ja aufgewertet. Das war früher so, das ist auch jetzt so. Das heißt, die kriegen mehr an Rente, als ihnen eigentlich rein rechnerisch zustünde. Und das ist auch fair. Trotzdem haben wir natürlich, wie jeder Staat, eigentlich ein Problem, dass diejenigen, die im aktiven Leben nicht viel verdient haben, im Alter eher ein größeres Risiko haben. Aber um die sich zu kümmern, dann muss man nicht, was jetzt ja diese Haltelinie macht, allen dann größere Anstiege versprechen oder eben gewähren sogar. Weil davon profitieren natürlich gerade die ordentliche Renten haben. Weil die kriegen ja in absoluten Zahlen deutlich mehr. Während die knapp oberhalb der Grundsicherung nur sind, da sind es ein paar Euro.
Aber heißt das übersetzt, dass es sozusagen, weil das ganze System ist wahnsinnig komplex, einfach auf Durchschnittsrenten, Durchschnittszahlen zu gucken?
Das ist sowieso gar nicht sinnvoll, weil Durchschnittsrenten, bei uns kriegt man eine Rente, Rentenanspruch nach 5 Jahren. Österreich beispielsweise, das wird ja immer als das Paradies gesehen, erst nach 15. Ist natürlich ein riesen Unterschied, weil wir haben ganz viele Frauen im System, vor allen Dingen Frauen, die eben mit der Familienphase aufgehört haben zu arbeiten. Wir haben diejenigen, die später verbeamtet wurden. Die haben alle Mini-Renten und die ziehen natürlich den Durchschnitt extrem nach unten. Also wenn man sich nur die anguckt, die lang ein übliches Erwerbsleben hatten, dann stehen die nicht üppig da im europäischen Vergleich. Aber das liegt daran, dass wir nur dieses Umlageverfahren haben.
Herr Beichel, sehen Sie auch so? Sie haben gerade genickt.
Wenn man das machen würde wie in Österreich mit 15 Beitragsjahren, wären es ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die weniger Rente, also die keine Rente mehr bekommen würden. Und das sind meiste davon Frauen.
Ja. 1,5 Millionen würde das betreffen.
Die weniger zwischen 5 und 15 Beitragsjahren.
Und es gab sogar mal einen Rentenbericht der Bundesregierung damals, das ist jetzt ein paar Jahre her, die hatten das genau aufgelistet, dass gerade die besonders niedrige Renten im staatlichen, also in dieser gesetzlichen Rente haben, überdurchschnittliche Rentenhaushaltseinkommen haben, weil eben oft der Partner gut verdient oder man selber eben dann eigentlich noch eine Pension obendrauf hat, die in der Regel gut ist.
Wenn wir weitergehen, Herr Klüsner, Blick nach vorne, was könnte eine gute Lösung sein? Wie kommen wir raus aus diesem Schlamassel?
Und ja, also das Schöne am Rentensystem jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Gesundheitssystem, auf das wir ja noch zu sprechen zu kommen, ist es halt, dass die Steuerhebel ja sehr klar eigentlich definiert sind. Also es ist das Rentenniveau, es sind die Beitragszahlungen und es ist die Zeit.
Das Eintrittsalter.
Genau, das Eintrittsalter oder praktisch die Lebensarbeitszeit, genau, die es ja jetzt diskutiert wird. Und aus demografischer Sicht, also ich habe es ja schon erwähnt, also praktisch diese Zeiten in Rente haben sich enorm erhöht. Das heißt, wir haben da einen enormen, also das, und das haben wir alles eben auf das Rentenalter schon, weil es ja auch da passiert ist. Ne? Also praktisch, wir haben diese Verlängerung der Lebenszeit in Rente von 10 auf 20 Jahre. Und insofern ist da natürlich auch zu diskutieren, wenn wir jetzt natürlich Diskussionen haben. Und man muss ja auch nochmal schauen, was ist denn das Ziel der Bundesregierung? Und das steht ja auch im Koalitionsvertrag auf Seite 2. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft durch sichere Sozialsysteme. Und wenn man dann braucht man natürlich ein gewisses Rentenniveau, weil sonst zahlen die Jungen nicht ein. Das Rentensystem darf nicht zu teuer sein, sonst müsste man an die Beitragssätze ran. Und insofern ist natürlich diese Arbeitszeit natürlich ein guter Hebel, weil man sagt, da haben wir ja schon so viel gewonnen. Und wenn wir jetzt von den 20 Jahren oder von den 10 Jahren, die wir gewonnen haben, 2, 3 dann nicht auf die Rente geben, sondern auf die Lebensarbeitszeit, dann ist da ja eigentlich gar kein Verlust. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass ja wahrscheinlich die Lebenserwartung noch weiter steigt. Das heißt also, die Rentenzeiten sich wahrscheinlich gar nicht verkürzen. Also jetzt die letzte Reform hat ja genau Schritt gehalten mit dem Anstieg in der Lebenserwartung. Das heißt, die Rentner haben an Lebenszeit in Rente nichts verloren, aber wir haben an Lebensarbeitszeit gewonnen.
Herr Schulz, wie würden Sie es machen?
Also ich glaube, man müsste auch nochmal an der Problemdiagnose etwas arbeiten, denn wir haben ja eben schon gehört, da wurde ein Niedriglohnsektor geschaffen. Leute sind also mit schon gebrochenen Erwerbsbiografien, die jetzt in der Rente erwartet werden. Das heißt, wenn wir da hinten was dranhängen, okay, ist was gewonnen, sehe ich auch ein. Vor allem, weil relativ viele dann doch auch bereit sind, ein bisschen länger zu arbeiten. Und zwar nicht nur aus Geldgründen, sondern weil man auch sich noch lebendig fühlt. Und Rente hat man ja dann noch lang genug. Aber wir haben noch so andere Probleme, wie zum Beispiel Inflationssprünge, die gar nicht beachtet werden in diesem System. Klar, wir haben eine Lohnanpassung, also wird dann über Bande gespielt. Erstmal müssen die Löhne mitziehen, aber die Gewerkschaften sind noch längst nicht wieder da, wo sie vorher waren, bevor also die Jahrzehnte da über sie hereinbrachen. Und wenn ich mir jetzt grundsätzlich anschaue, wie das Leben konkreter Menschen, also meins und vieler meiner Altersklasse, mit denen ich zu tun habe, verrechnet wird, dann habe ich das Problem Kinderbetreuung, dann Pflege. Man ist ja dann in einem Alter, wo immer der Vater schon die Treppe runterfällt, wenn die eigenen Kinder noch die Windeln haben und so. Und da nützt mir das Klein-Klein, Frau Siems, gar nicht. Also ich finde es ganz erstaunlich, dass ich hierher komme und während ich immer üblicherweise die Tristesse und die Melancholie den Leuten austreibe, weil ich das überall erlebe und jeder keine Zukunft mehr sieht, höre ich hier, nee, das ist doch alles okay und die Boomer haben auch genug Geld und ja, die Leute, die da ein bisschen in die Armut fallen, das muss man ja auch verstehen, die haben halt so und so eine Biografie und ich denke mir, nö, sobald ich mich jetzt hinsetze und dann dem so ein bisschen nachlese und dann auch mir Geschichten aus dem Leben anhöre, finde ich das nirgendwo wieder. Die Leute haben erlebt, wie nachdem der Niedriglohnsektor kam und ich habe eben diese Jahreszahl 2007 genannt, danach kam die Lehman-Pleite, ja, dann kam die Euro-Krise, dann kam Corona, jetzt haben wir einen Krieg. Und das muss sich dann auch, ja, also das Leben, die Sachen, die ich gerade stichwortartig genannt habe, müssen sich in diesen Statistiken niederschlagen. Und es bringt mir gar nichts, wenn man jetzt einfach sagt, naja, das Rentenniveau ist ja so und so, und das darf man sowieso, muss man immer in den Einzelfall sehen, während in einer Stadt wie Hamburg die Angebotsmieten einfach sich verdoppeln. Und zwar nicht in Jahrhunderten, sondern in Jahrzehnten.
Aber nicht nur für die Rentner, die wohnen am meisten in Altbauten oder haben Altmietverträge.
Ja, und wissen Sie, wer das
für die
ausbadet?
Für die Jungen,
Kinder.
Die Babyboomer haben noch sehr viel häufiger Eigenheime auch erwerben können. Also das ist natürlich nicht die.
Aber dann sind Sie ja.
Und die Jüngeren heute. Also ich sehe ihre ganzen Problematik. Ich sehe ihre ganzen
Leben.
Lassen Sie mich mal ganz kurz. Ich sehe das, was Sie erwähnen mit diesen Krisen, die wir haben. Aber die treffen doch die Jüngeren so viel mehr. Wenn Sie mal gucken, wer hat denn im Durchschnitt, wer hat denn, ja, aber deswegen ist doch die Frage, warum wir jetzt irgendwie die meinen, dass wir gerade die Älteren begünstigen müssen, was wir mit diesem aktuellen Rentenpolitik ja machen, aber überhaupt nicht in Blick nehmen, dass es darum geht, dass die Jüngere zurzeit darum und zwar sehr ernsthaft fürchten müssen, dass ihr Lebensweg hier gerade massiv
das
irgendwie unter
verändert doch gar
unter,
nichts. Es hat nur den jungen Union-Anspruch von 48% auf 47% runterzugehen, abgewehrt und eine kleine Protokollnotiz.
Nein, wir haben eine Mütterrente, die keine Armutsvermeidung ist. Weil eine Mütterrente wird auf die Grundsicherung angerechnet. Das heißt, die, die ganz wenig haben, kriegen null mehr. Und viele, beispielsweise, wo der Mann Beamter ist und eine Pension kriegt, kriegen die Mütterrente, die brauchen sie nicht. Also das ist
die
so eine Gießkanne. Ganz kurz. Ganz
Rente
kurz.
Für
das
Mütter. Wir haben doch gerade gesehen, wie die, schwer es war, in Deutschland überhaupt noch sich Kinder zuzutrauen.
Aber es ist doch... Die Frauen in der Rente sind nicht benachteiligt. Sie leben länger, kriegen sozusagen länger Rente für die Beiträge, die sie eingezahlt haben. Sie kriegen die Witwenrente. Die älteren Frauen kriegen eine deutlich bessere Witwenrente, weil man hat da nämlich auch geschraubt.
Wenn die Ehen halten,
die,
was wir auch wieder nicht einhalten.
Ansonsten kriegen sie die halben Rentenansprüche. Also ich meine, es ist wirklich eine Mehr, dass bei uns die alten Damen benachteiligt sind gegenüber den Jüngeren. Das hat die CSU sich mal ausgedacht. Die Frauen sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und das ist sozusagen alles, man muss doch immer sagen, das kommt doch doch nicht vom Staat. Dann könnte man ja sagen, der Staat kann ja zwar zahlen. Nein, alles, was man den Älteren gibt, muss man bei den, da hat man die Hand im Portemonnaie bei den Jüngeren. Und der Mutter, dem muss man klar machen, also die ältere Mutter, die jetzt die Mutterrente kriegt, es sind ihre Enkel und ihre Kinder, die das bezahlen. Will sie das wirklich? Ich glaube es nicht, dass sie das will. Und deswegen, das ist immer dieses anonyme System. Da wollen die Älteren irgendwie von dem was kriegen und die Jüngeren sagen sich, ich will aber die Beiträge nicht zahlen. Die sagen ja auch nicht, diese Beiträge sind jetzt für meine Mutter oder für meinen Vater, sondern die sagen, ich muss dem Staat die Hälfte meines Einkommens abgeben. Ich finde das nicht fair. Und das,
Frau Siebes, steigt halt. Herr Peichel hat vielleicht einen spektakulären Vorschlag.
Ja.
Man müsste die Rente an die Anzahl der Kinder koppeln. Sagen Sie, denn letztlich sind Kinder das Wichtigste für die Funktion dieses Umlagesystems, dieses Rentensystems. Das muss man dann irgendwie auch berücksichtigen. Können Sie das mal erklären? Das wäre ja die Lösung von sehr vielen Problemen.
Aber das gab es, diese Diskussion, ne? Die gab es ja.
Wir haben das Umlagesystem. Ja. Das heißt, die jetzigen Beitragszahler zahlen die Rente, mit ihren Beiträgen die Rente der jetzigen Renten. Mhm. Und das heißt, das Wichtigste sind in der Tat die Tatsache, dass es jetzt Kinder gibt. Was jetzt die Mütterrente macht, ist, dass Kinder, die vor 1992 geboren wurden, dass diese Mütter sozusagen höhere Renten noch zusätzlich bekommen. Und das heißt, die Kinder sind ja schon alle...
Genau,
das generiert keine neuen Anreize, jetzt mehr Kinder zu bekommen. Genau. Das ist sowieso fraglich, inwieweit die monetären Anreize da helfen.
Die Rente an die Anzahl der Kinder.
Also man müsste eigentlich, wenn man sich das Umlagesystem, so wie es funktioniert, schaut, wenn man die Rentenformel nimmt, da gibt es ja diesen den Nachhaltigkeitsfaktor, der das berücksichtigt. Und da könnte man einen Faktor einbauen, dass eben Menschen mit Kindern eine höhere Rente bekommen und Menschen ohne Kinder eine niedrigere Rente. Wenn so funktioniert
das,
stellen sich sehr, sehr viele
Gerechtigkeitsfragen. Aber die Riester-Rente funktioniert, oder ist das tatsächlich geglückt?
Genau, bei der Riester-Rente wird sowas gemacht.
Genau. Ja. Ganz kurz, das Gesicht von Herrn Schulz mal bitte in große Aufnahme. Er lächelt selig, weil Sie haben drei Kinder, ne?
Ich habe drei Kinder, ich würde dann sehr profitieren.
Ja, genau.
Frage ist raus aus der Nummer. Ob ich das für einen guten Vorschlag halte. Ich plädiere wirklich sehr dafür, neue Freiheitsräume zu schaffen, was auch bedeutet, ob jemand Kinder hat oder nicht, muss eine ganz eigene individuelle Entscheidung bleiben. Die darf nicht davon abhängen, ob man sich das Kinderzimmer leisten kann, ob man dann später so und so Rente bekommt oder was auch immer. Nur, wir könnten aber ein Novum wagen, in Deutschland zu sagen, produktive Arbeit oder reproduktive Arbeit stellen wir gleich. Wir haben ja schon ein paar Rentenpunkte, die wir Eltern geben. Eine Mütterrente.
Nochmal, was für ein Satz. Produktive Arbeit stellen wir gleich wie reproduktive Arbeit.
Naja, jeder wartet auf den nächsten Jahrgang.
Ja.
So. Also, was stellen Familien her? Den nächsten Jahrgang. Sie produzieren den nächsten Jahrgang. Sie kümmern sich darum, dass er gut gebildet durch die Schule kommt, dass das mit den Hausaufgaben und den Aufstehzeiten...
Das ist das, was Sie mit Reproduktion meinen.
Das ist reproduktive Arbeit. Okay. So, die Bundesregierung rechnet das auch durch. Also würden wir Mindestlohn an elterliche Aufgaben zahlen, wären das 987 Milliarden Euro pro Jahr. Da atmet Frau Siebes natürlich sehr schwer durch. Aber dieses Geld, diese Billionen Euro pro Jahr, ist ein ganz dunkler Schattenhaushalt, den wir in Deutschland auf jeden Fall verarbeiten müssen, weil sonst fällt einfach der Jahrgang komplett aus. Dann kann man sich bei der Bundeswehr noch so viel Wehrpflicht wünschen. Es ist einfach niemand mehr da, den man verpflichten könnte. Ja, und dieses Geld wird derzeit gar nicht verrechnet. Also wir haben eine volkswirtschaftliche Kraft von 4,5 Billionen Euro. Und dass Familien für 1 Billion den nächsten Jahrgang herstellen jedes Jahr, das wird einfach in gar keiner Bilanz. Und da sage ich, das echte Leben könnte man auch mal einpreisen in der politischen Diskussion und erst recht in dem politischen Programm.
Können Sie mich gerne so, also ich meine, in der Pflegeversicherung hat es das Bundesverfassungsgericht mit mehreren Urteilen erzwungen. Das ist ein bisschen zwar, was im Endeffekt daraus die Politik gemacht hat, etwas lächerlich. Übrigens sind auch die Erziehungszeiten bei der Rente und die Mütterrente Ausfluss von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, was genau diesen Punkt gesagt hat, dass wir halt eben beim Rentensystem, ähnlich wie bei der Pflegeversicherung und auch bei der Gesundheit, eben immer diese Sache haben, die Beitragszahlung ist nur ein Teil, Eigentlich leisten wir damit das, was man früher in Großfamilien auch gemacht hat. Man finanziert die Alten. Der andere Teil ist eben das, was man leistet damit, dass man Beitragszahler bekommt, also sprich Kinder. Und das hat sich die Babyboomer-Generation, ein Drittel dieser Leistung hat sie sich gespart. Und deswegen haben wir das Rentenproblem. Das ist ja nicht nur unsere längere Lebenserwartung, sondern dieses eine Drittel an Kindern, was uns fehlt. Und genau das ist eigentlich versucht worden, mit der Riester-Rente auszugleichen.
Mit dem Begriff gespart in dem Zusammenhang. Ja, ich finde auch, das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung.
Nein, ich sage ja nur so, ich meine auch, dass es vollkommen privat ist. Keiner kriegt ein Kind, um das Rentensystem zu retten.
So.
Aber dieses gesellschaftliche System sollte anerkennen, dass man dann irgendwie was versucht, was ist für diese Lücke zu tun. Und da geht eigentlich nur, wenn man dieses Humankapital nicht hat, ökonomisch besprochen, braucht man reales Kapital.
Richtig.
Und das war die Idee von Riester. Und dann geht die Lücke auch zu schließen.
Herr Klüsener, Sie sagen, Rente, alles gut und schön, aber das ist nicht das Hauptthema. Die Rentner von heute sind die Pflegefälle von morgen. Erst krank und dann Pflege.
Genau, also wir haben ja praktisch, das zieht ja so durch, also wir haben ja am Anfang diese Pyramide gesehen. Das heißt, gerade haben wir natürlich die Rente als großes Thema. Und ich habe auch immer den Eindruck, wenn ich auch so gerade im politischen Berlin bin oder sonst wo, alle wollen gerne über die Rente reden, da kann irgendwie jeder mitreden. Ganz wenige wollen über das Gesundheitssystem reden. Aber das Problem ist doch, wir laufen auf ein neues Normal zu, was unsere Bevölkerung angeht. Das heißt, sie wird viel, viel älter sein. Die Zahl der Personen über 80.
Können Sie das mal festmachen an Zahlen, wenn Sie sagen, was ist das neue Normal, auf das wir zulaufen?
Also zum Beispiel die Bevölkerung über 80 ist ja gerade die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe. Und die wird bis 2050 von 6 Millionen auf 9 Millionen ansteigen. Das heißt, und das sind ja gerade diese Gruppen, wo wir Demenzerkrankungen haben und diese Aspekte.
Von 9 Millionen,
6
über,
Millionen auf 9
ich
Millionen.
Weiß, 9 Millionen über 80-Jährige,
über 80-Jährige
in sehr kurzer Zeit.
In sehr kurzer Zeit. Das wird auch dann so zwischen 35 und 50 nochmal an Dynamik gewinnen. Dadurch, dass wir dann ja ab 2040 wird sich ja vieles beruhigen. Also wenn wir bis 2040 gut kommen mit den Sozialversicherungssystemen.
Bis 2040 müssen wir durchhalten, ja?
Da müssen wir auch wirklich jetzt in den nächsten Jahren, also wenn es wird wirklich spürbar sein und gerade natürlich auch im ländlichen Raum wird es noch viel stärker spürbar sein, weil sich da die Relationen noch viel stärker ändern als in den Städten.
Aber es sinkt
und
doch nicht wieder das durch. Also ich meine, es wird doch
genau,
nicht wieder...
Genau, und es bleibt dann auf diesem hohen Niveau. Und das ist immer einfacher zu handhaben, als wenn eine starke
Dynamik
ist. Und also wir werden eine deutlich ältere Bevölkerung sein. Und das heißt, Alter heißt eigentlich auch immer gesundheitliche Einschränkung. Das heißt also, potenziell wird die Bevölkerung stärker gesundheitlich eingeschränkt sein. Aber wir wollen ja weiterhin aktiv und dynamisch sein. Insofern müssen wir es erreichen, damit wir wirklich dann auch zukünftig wettbewerbsfähig sind, dass wir auch im höheren Alter viel mehr gesunde Menschen haben. Und da haben wir halt leider das Problem, dass unser Gesundheitssystem aktuell nicht gut aufgestellt ist. Das sagen ja diverse Studien von uns. Deutschland ist bei der Lebenserwartung trotz der massiv hohen Gesundheitsausgaben Schlusslicht in Westeuropa.
Ja, wir geben irrsinnig viel Geld ins System, aber holen eigentlich wenig dabei raus.
Genau, wir sind extrem gut darin, kranke Personen zu behandeln. Auch sehr effizient. Das System ist sehr effizient. Wir sind extrem schlecht darin, gesunde Leute gesund zu halten. Und das wäre ja eigentlich viel besser, wenn wir möglichst wenig Krankheiten über den Lebensverlauf akkumulieren, weil zum Beispiel Demenz ist meistens auch so eine, das sind verschiedene Sachen, die wir im Lebensverlauf, eben Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo man mit Vorsorge extrem viel machen könnte. Aber die Anreizsysteme sind auch nicht da, dass Ärzte jetzt...
Das heißt, da müssen wir ran. Wir müssen sozusagen die Leute länger gesund halten.
Weil das ist das größte Problem, weil das Gesundheitssystem im Gegensatz zum Rentensystem eben nicht so ein einfaches, schönes System ist.
Ja.
Ganz viele Player mit ganz vielen Interessen und man weiß gar nicht so genau, wo man ansetzen soll. Aber da muss jetzt schnell was passieren, weil wenn wir die Babyboomer erstmal über die 80 kommen lassen, dann haben die ihre 3, 4 chronischen Krankheiten. Und das wird dann richtig teuer in der Behandlung. Insofern müssen wir jetzt ansetzen und möglichst bevor, in die Prävention gehen.
Bevor Herr Peichel vielleicht mal erklärt, was das ökonomisch bedeutet, würde ich gerne von Herrn Schulz, der sich so viel mit Demografie beschäftigt hat. Herr Klüsener sagte gerade das neue Normal. Was wird das für ein neues Normal sein?
Ja, wir haben ja gerade sehr geschmunzelt über die ostdeutschen Männer. Ich habe tatsächlich auch noch
nicht geschmunzelt, sondern
in diesem Maße, obwohl ich selber ein ostdeutscher Mann bin, aber der halt mit der Frauenbewegung sozusagen, also Frauenbewegung, ja, ist ja ein ganz neuer Begriff, der hier eine Rolle spielt. Und also selbst für mich, ja, stößt man immer wieder auf solche Felder, wo man denkt, ja genau, die zurückgelassenen Männer, die also Lebenschancen im Sinne von, ja, hättest du mal Kinder gekriegt, ja mit wem eigentlich, ja, also die sich ganz andere Fragen stellen.
Und wovon, ne? Ist ja auch eine Frage, ob du dir das zutraust. Ökonomisch muss man sich ja leisten können.
Bei dieser medizinischen Prävention denke ich immer an diese Geschichten, die mir erzählt werden, wenn ich bei Abendveranstaltungen zum Thema Demografie danach angesprochen werde. Mhm. Meistens von Frauen, die sich Sorgen machen um ihre Männer, weil sie einfach diesen Renteneintritt nicht hinkriegen, kognitiv. Sie sind nicht in der Lage zu verstehen, dass ihre Arbeitskollegen gar nicht ihre richtigen Freunde sind, dass sie sehr viel Zeit danach sowohl am Tag als auch noch für den Rest ihres Lebens haben, sondern von jetzt auf gleich liegen sie sozusagen ihrer Frau in den Armen. Die Frau hat eigentlich immer ein eingerichtetes Leben und der Mann weiß nicht, wohin mit sich. Und
ist das so, ja?
Ich denke dann immer wieder so an den Vereinssport. Das beste Szenario ist eigentlich, dass man so mit 65, 67 in die Rente kommt, dass ihr Erwerbsleben hinter sich hat und dann plötzlich ganz viel Zeit hat und sich denkt, jetzt investiere ich mich mal richtig in meinen Verein. So, dann dauert das 3-4 Jahre, dann wird man so Ehrenpräsident, man ist so und so weiter. Nur, das muss man natürlich vorbereiten. Also es wäre schon gut, wenn man so 10, 20, 30 Jahre schon in diesem Verein irgendwie einen Alltag mitgestaltet. Mhm. Das machen Männer in Deutschland gar nicht.
Also ja, ich glaube, das machen Männer generell nicht, oder? Ich habe immer das Gefühl, Frauen sind sehr viel besser darin, Netzwerke zu bauen.
Ja. Also wir haben ein ganz großes Problem. Also, wir sprachen das letzte Mal über die Geselligkeit. Das ist hier ein ganz großes Thema bei Männern. Wir sehen das auch im Wahlverhalten der Jüngeren. Also diese Unzufriedenheit der Jüngeren, die sich in diesem neu rechten Wählerverhalten niederschlägt, ist schon so der erste Indikator. Das bedeutet natürlich auch, dass man junge Frauen kennenlernt, deren Lebenswelt man gar nicht versteht, weil die kommen plötzlich mit so woken Kram um die Ecke, der aber da das Normal ist, während die jungen Männer sich schon in diesem neuen Normal eingerichtet haben. Also sind zwar noch Männer in der Nähe, aber man führt fast das ostdeutsche Einsiedler zurückgelassen, sein Inseldasein, ja, wenn man es richtig auf die Spitze treibt. Auch in westdeutschen Großstädten, also ein ganz neues Phänomen.
Es ist weltweit ein Phänomen.
Es ist ein sehr großes Phänomen. Also wir haben tatsächlich. Ja, und dann passiert natürlich, dass der Vater die Treppe runterfällt. Ja, also Pflegefall in Deutschland. Man hat immer noch die Idee von, naja, jetzt geht er aus der Arbeit, noch 10 Jahre, dann kommen die ersten Gebrechen. Aber nein, es kommt dieser eine Anruf, wo es heißt, jetzt ist er die Treppe runtergefallen und davon erholt man sich dann nicht mehr. Plötzlich ist man Pflegefall.
Aber es ist schon so, dass die Pflegewahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu sein, ab 85 radikal hochgeht. Also bis dahin ist es eher noch selten. Es gibt natürlich Schlaganfälle, aber es ist ab da geht es eben richtig, dass es ein starkes Risiko wird. Und die Zahl der Leute nimmt deutlich zu. Aber es ist eben, es nimmt so kaskadenmäßig. Ne? Also wir haben jetzt schon diese extrem teuren Beamtenpensionen. Das ist ja genau das gleiche Thema. Die sind ja auch nicht finanziert. Deswegen werden ja jetzt mehr Schulden auch gemacht. Und dann kommt eben jetzt dieser Renteneintritt der vielen. Und dann 10 Jahre später die Gesundheitskosten und die eben jetzt schon so aus dem Ruder laufen. Was jetzt aus dem Ruder läuft, also diese ständigen Anhebungen bei Pflege und Krankenkassen, ist noch nicht Demografie. Also wir haben eine Verdopplung der Pflegefälle seit 2017. Das ist irre. Und die Krassen haben gerade kürzlich dann gesagt, das ist 10% davon ist demografiebedingt, weil die Leute älter werden.
Ja, und der Rest?
Und der ganze Rest ist Ausweitung von Leistungen, dass man heute eben, man hat eben den Pflegebegriff neu definiert und man kriegt heute Leistungen schon bei sehr kleinen Einschränkungen. Also wenn man den Leuten sagt, ihr seid ein Pflegefall, dann sind die sauer, weil so sehen die sich nicht. Aber die nehmen natürlich gerne die Geldleistung, die es gibt. Das ist aber überhaupt nicht sinnvoll gemacht, und, weil eigentlich muss es darum gehen, nicht diese ganz leichten Zipperlein, die hat man eben in einer älter werdenden Gesellschaft, sondern man muss eigentlich diese Vorsorge, was Sie eben auch angesprochen haben, eigentlich, wenn man merkt, da fängt es an, ein bisschen labiler zu werden, dann eigentlich sollte man in der Pflegeversicherung wirklich die Möglichkeiten ausweiten, dass man sagt, man macht das mal Gespräche, wir machen, was kann man machen, damit man noch möglichst lange zu Hause
Herr Klüsen, leben aber der, kann. Das andere Ende ist, dass dann, wenn du ein wirklicher Pflegefall bist, ist es sehr, sehr teuer. Kann sich kaum noch einer leisten.
Ja, also 3.500 Euro noch besser beurteilen. Also ich bin da jetzt nicht so in den Kosten drin. Klar, die Ausweitung, also da muss man bei den Pflegestatistiken immer mal schauen.
Mal gucken, was sich
natürlich,
bewährt
wenn man da sagt, oh, das hat sich verdoppelt, dass da einfach vielleicht andere Gruppen, die vorher nicht drunter gefallen sind,
genau,
darunter
fallen. Ja,
dann sieht man nicht den Krankheitszustand der Bevölkerung.
Genau, und eben gar nicht verschlechtert hat, sondern die Leistungen.
Ja, den Ökonomen die Frage, Herr Peichel, wie machen wir das denn dann mit den Kosten, die da auf uns zukommen? Und nochmal, ne, Pflegestufe 1, Sie sagen, da wäre vieles vermeidbar und die Leute sind zum Teil sogar sauer, wenn man ihnen sagt, du bist jetzt im Pflegefall.
Genau, also so das.
Aber die Leistung nimmt man natürlich.
Die ersten
aber umgekehrt habe ich immer das Gefühl, da wo es richtig hart wird, mutet man den Leuten wahnsinnig viel zu. Auch da wieder der jüngeren Generation, die müssen das dann irgendwie tragen, wenn es die Alten da nicht mehr können. Und da reden wir dann über sehr viel Geld.
Genau, also je nachdem, so ein Pflegeplatz im Heim geht irgendwo bei einer Zuzahlung, ich glaube in München bei 3.000 Euro im Monat los.
Mhm. Als das muss man mal Eigenteil. Netto, ne?
Genau. Und da ist natürlich die Frage, umgekehrt ist natürlich auch eine Vollkasko oder Vollversicherung schwierig. Also eine Eigenbeteiligung macht auch Sinn, gerade auch, weil es natürlich sehr große Vermögen auch gibt, die dann, sonst, wenn man sozusagen eine Vollversicherung für alle machen würde, würden halt die Erben wiederum profitieren, weil jetzt ist erstmal natürlich das eigene Ersparte, was dann aufgebraucht wird.
Richtig.
Das führt aber nur, die Hälfte der Bevölkerung wird was erben, die andere Hälfte nicht. Mhm. Also da gibt es natürlich große Ungerechtigkeit. Deswegen ist es bei der Pflege, das System zu verändern oder die Aufteilung sehr schwierig, weil es halt diese Unterschiede...
Aber wie will man das machen?
Also das Wichtigste nochmal vielleicht zurück, ist eigentlich bei der Gesundheitsversorgung, bei der Prävention anzusetzen. Viel früher, dass wir länger gesund leben. Wenn wir länger gesund leben, können wir auch länger arbeiten, dann zahlen wir mehr ein und es entstehen deutlich weniger Kosten.
Okay, das heißt, das ist immer wieder der Schlüssel. Das, was Herr Klüsner sagt, genau. Das ist das Thema.
Und da ist Deutschland
so lange wie möglich fit zu bleiben.
Genau, wir haben die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitssystem in Europa. Wir haben mit die niedrigste Lebenserwartung und wir sind in allen Reports der EU und der OECD immer auf dem letzten oder vorletzten Platz, was Prävention angeht.
Ja. Und was da noch kommt, ist, dass die Zufriedenheit ja auch noch steigen würde. Weil wäre ja schon gern krank.
Ja, ja, klar.
Also dann hätten wir auch in der älteren Bevölkerung viel mehr Zufriedenheit.
Also sozusagen, der wichtigste Hebel ist die Prävention.
Fit bleiben, genau.
Genau. Mhm. Dann ist im Gesundheitssystem, die Kosten im Gesundheitssystem gibt es auch viele Sachen, die in Deutschland nicht gut laufen. Also wir haben, wenn man sich das anschaut, auch im OECD- oder EU-Vergleich, haben wir deutlich mehr Betten pro 1.000 Bürger als in den anderen Ländern. Wir haben einen unfassbar großen Anteil von sehr kleinen Krankenhäusern mit weniger als 200 Betten. Das ist, glaube ich, die Hälfte, zwei Drittel weniger als 300 Betten. Das ist so 200 bis 300 Betten, ist das, wo man sagt, ab hier ist ein Krankenhaus effizient und profitabel. Das heißt, dadurch entstehen sehr große Kosten. Und wir haben das Problem, wir haben sehr viele Krankenhäuser und die müssen sich alle finanzieren. Die Investitionsmittel der Länder gehen seit Jahrzehnten zurück. Das heißt, die einzige Chance für die richtig Einnahmen zu generieren, ist, dass sie Behandlungen machen, die teuer sind und die aber, wo die Pauschale ist, die sie bekommen für die Behandlung, über den Durchschnittskosten für diese Behandlung liegt. Das heißt, wenn man sich das anschaut, wir sind bei vielen Behandlungen in Europa, im europäischen Vergleich immer in den Spitzenpositionen. Also, dass wir viel mehr Behandlungen machen als andere Länder und es ist jetzt dafür. Und
das macht nicht zwingend gesünder.
Nein, das macht nicht zwingend gesünder. Sogar auch für die Leute nicht unbedingt angenehmer, weil das sind zum Beispiel Herzkatheteruntersuchungen. Also wir haben Vielfaches an Herzkatheteruntersuchungen. Also das heißt, immer wenn irgendwie so ein bisschen mit dem Herz was rumpelt oder so, wird das halt gemacht. Und bei vielen kriegen immer wieder auch ein. Das ist sehr oft eine überflüssige Sache. Und genau so ist es auch, dass eine Spezialisierung in der Regel auch eine viel bessere Qualität sichert. Also das heißt, das ist ja auch im Moment schon in Gang.
Das heißt, hat der Ansatz von Lauterbach zu sagen,
und das
wir
ist ein bisschen jetzt verändert, weil die Länder halt, weil ihre Kommunen dann auch so drauf sind, die wollen diese kleinen Krankenhäuser nicht schließen, weil das sehr unpopulär in der Bevölkerung ist. Aber es ist trotzdem, man muss ihnen klar machen, den Menschen, und das kann man meines Erachtens, dass es wir haben die Fachkräfte nicht. Das heißt, in diesen ganzen Krankenhäusern fehlt es an Pflegern, an Ärzten. Genau. Das heißt, man ist auch nicht mehr zufrieden. Die Unzufriedenheit wächst ja. Und dann eben diese Qualitätssache ist wirklich sehr schlagend, dass man ein höheres Sterberisiko hat bei vielen Krankheiten und Operationen, auch bei zum Beispiel Entbindungen, dass man da nicht in ein Krankenhaus gehen sollte, was eben bei Komplikationen sofort an die Grenzen stößt.
Verstehe das theoretisch und technisch, aber Sie haben gerade Ihren ostdeutschen Hintergrund erwähnt. Stadt-Land ist ja auch das Thema, Herr Schulz. Ich verstehe das schon, den Reflex der Leute zu sagen, jetzt, also den Bus habt ihr uns abgeschafft und die Schule, da regnet es auch rein und jetzt auch noch das Krankenhaus.
Ja. Also ich glaube, wir kriegen in Deutschland relativ viele Probleme, gerade bei einem, klar, ein bisschen luftigen Thema Zufriedenheit, aber das ja schon zentral ist, wenn wir die Wohnsituation so ein bisschen anpassen könnten. Also sehr viel ältere Leute, oder fange ich mal so an, junge Kinder, das ist ganz normal, stürzen die ganze Zeit. Also ein U5-Kind liegt quasi die ganze Zeit auf dem Boden. Dann passiert das 40 Jahre nicht, 50 Jahre nicht und ab 60 nimmt die Sturzprävalenz wieder so krass zu. Also man so ab 65 mit dem Renteneintritt stürzt man doch einmal im Jahr so, dass man medizinische Hilfe braucht. Und das geht dann in diesem Maße weiter. Mhm. Und Unfälle, die zu Hause passieren, werden ganz häufig ein bisschen zu spät beobachtet, weil gerade ältere Leute, also die 75-jährige verwitwete Frau, die eben zu 75% in ihrem, die Kinder sind schon lange ausgezogen und ich wohne hier immer noch und so. Und da ist natürlich der Hilferuf ein bisschen schwierig. Ich werbe immer dafür, dass wir sagen, ja, wir können das jetzt mal grundsätzlich aufbrechen. Liebe Baubranche, bitte für die Älteren bauen, nicht für die coolen, jungen Hipsterfamilien, die in die Städte ziehen. Die haben Wohnungen, die sie brauchen, nämlich da, wo die Alten schon drin wohnen. Was wir aber echt brauchen, sind diese neuen Wohnkonzepte für ältere Menschen, wo sie in kleiner sozialer Gemeinschaft, also kleinen privaten Rückzugsraum, aber sozialer Gemeinschaft, wo man aufgefangen wird, wo man auch kognitiv ein bisschen an Interaktion teilnimmt und so weiter und so fort. Und
das würde auch
das Alter sehr weit verschieben.
Ja, das klingt so schön und so fast schon romantisch. Bedeutet aber, sie müssen dann ausziehen, ne?
Das bedeutet, Leute müssen ausziehen. Leute wollen auch heute ausziehen.
Die Debatte gibt's ja auch,
ne? Leute möchten auch heute gerne ausziehen, aber sie wissen halt, halb so große Wohnung, vierfacher Preis. Also wenn man nach 30, 40 Jahren Mietvertrag plötzlich einen neuen unterschreibt in Hamburg, das ist natürlich schwierig. Und
es ist dein Zuhause. Also ich verstehe, dass Leute sagen, nee, Entschuldigung, ich wohne hier und warum?
Das sagen wir in Deutschland so. Das ist hier sehr beliebt, das europäische Umland anschauen, wo es Konzepte gibt wie in Frankreich. Da kann man schon mal seine Eltern an die Hand nehmen und sagen, wir gucken uns heute mal ein paar Sachen an. Das gibt es in Deutschland nicht allzu sehr.
Es gibt aber Modellprojekte, also in Rheinland-Pfalz. Und so weiter, wo man halt schaut, dass man halt im Viertel was findet. Also, aber natürlich Transaktionskosten und dass man natürlich dann in höheren Mieten
Die Studienlage sagt, wenn Sie im Alter nochmal umziehen und die Rente nicht nur als Abschluss der Erwerbsarbeit, sondern nochmal einen neuen Lebensabschnitt, auch mit neuer Nachbarschaft, gewinnen Sie eigentlich, weil zur Nachbarschaft auch gehört, dass man sich mit ganz schön vielen Leuten doch schon so ein bisschen über Kreuz legt und so weiter. Und wenn man
man
kann sich in Deutschland nochmal neu
erfinden. Das ist Altersstarrsinn, der da ins Spiel kommt.
Ich habe ja gesagt, Studienlage. Es ist tatsächlich Studienlage.
Ich kann mir das vorstellen. Dennoch, das ist ja etwas, was gerade auch in der jungen Generation der Peichel viel diskutiert wird. Also da gibt's wirklich den harten Vorwurf, ihr Alten, ich zähle mich jetzt ausdrücklich mit dazu, ihr sitzt in euren Wohnungen und Häusern und so weiter und macht euch da breit. Und wenn wir dann ausgezogen sind, bleibt ihr da einfach sitzen. Wie wäre es denn, wenn ihr jetzt mal Platz macht? Und ich denke dann immer, ich finde das schwierig. Ich kenne das so aus Amerika. Das ist ein völlig anderer kultureller Hintergrund. Amerikaner haben überhaupt kein Problem damit zu sagen, letztes Jahr waren wir in Oregon und jetzt ziehen wir alle nach Florida und dann ziehen wir mal nach Wyoming und so weiter. Aber als Europäer stehst du da immer und denkst, okay, nee, ich definiere mich doch über Heimat, über Landschaften, in denen ich mich wohlfühle, über das Viertel, in dem ich mich wohlfühle und auch über die Nachbarn, mit denen ich nicht über Kreuz liege. Ja, ich will das nicht und schon gar nicht. Nicht will ich, dass ein Staat oder wer auch immer übergriffig oder Gesellschaft sagt, du musst jetzt aber. Ich möchte das nicht. Können Sie das nachvollziehen? Ich verstehe das andere Thema.
Das ist Ihr italienisches Gemüt.
Nein, nichts. Nein. Gerade alte Menschen, man kann das auch umgekehrt drehen. Mhm. Wenn man auch in der eigenen Familie sich das mal anschaut, Umzug ist ja dann häufig der Umzug ins Altenheim.
Genau, muss ja gar nicht sein.
Genau, aber wenn man merkt, wie schwer das für alte Leute ist, das Verlassen des eigenen Wohnraums, der vertrauten vier Wände, ist unendlich schwer. Wir sitzen jetzt hier, sind mitten im Leben, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich 80 oder 85 bin und jemand sagt, und jetzt ziehst du bitte aus,
Aber stellen Sie sich vor, Sie finden in einer deutschen Großstadt etwas vor, was wie ein Kreuzfahrtschiff funktioniert. Da ist Programm, da ist Action, da sind
andere
Leute.
Die Hölle.
Ich glaube wirklich, dass das die Zukunft ist. Ich glaube, dass wir über solche Formen des Zusammenlebens, wo Nachbarschaft eine Rolle spielt, wo vielleicht auch Alten-WGs, ich bastel auch an so einer Idee irgendwie, dass man sagt, es wird nicht so sein, dass meine Schwiegertochter mich pflegt irgendwann. Also das will ich auch nicht und das erwarte ich auch nicht. Die Leben sind heute anders. Und dann muss man selber irgendwie was konstruieren irgendwie oder sich überlegen, was das erfordert. Und ich finde gerade diese Überlegungen, wie kann man wohnen, dass man noch irgendwie, dass noch was los ist, dass man nicht in diesen überalterten Vorstädten, wo eben dann wirklich keiner mehr mit einem irgendwie was anzufangen weiß, hängen bleibt, in der eigenen Wohnung dann auch vielleicht nicht mehr rauskommt, sondern eben tatsächlich sich dann vielleicht auch irgendwann dann organisieren kann, irgendwie Haushaltshilfe, dann kommt irgendwann eine Pflegerin dazu oder ein Pfleger, so dass das irgendwie funktioniert. Ohne dieses Heim, was man nicht haben will, was ja für viele, und das wird für die Babyboomer auch nicht mehr zu finanzieren sein. Also ich meine, wenn die alle sagen, wie schrecklich es ist, aber es ist eigentlich ein Luxus, der so mit dieser Vollversorgung nicht mehr in dieser Größenordnung, wenn wir sehen, wie sich...
Weil wir auch die Pflegekräfte gar nicht dafür haben.
Ja, und auch es ist nicht bezahlbar. Es ist einfach unglaublich teuer. Und eben so eigentlich, dass dann eben auch die Älteren, nicht alle werden gleichzeitig gebrechlich und manche sind eben noch fitter und man kann miteinander was machen und dann kommen wir irgendwie wie die Kinder von verschiedensten Leuten. Also das ist, finde ich, da müssen wir wirklich Fantasie entwickeln.
Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz, also das ist ein ganz komplexes Feld auch. Also erstmal, die Babyboomer sind ja eine große Generation. Wenn wir jetzt für die alle Altenheime bauen würden, dann braucht man nach 20, 30 Jahren für eine große Reihe von diesen Altenheimen Wiederverwendung in anderer Form. Also das ist, macht wenig Sinn. Und es gibt ja in Skandinavien tolle Modelle, eben dass die Leute wirklich lange zu Hause gepflegt werden. Und Familie ist ja im Moment ein zentrales Element der Pflege. Und das wird wegbrechen bei den Babyboomern, weil da so viele keine Kinder haben. Also wir hatten ja früher diese breiten Familie mit drei Kindern und
die
Cousinen und sonst
was. Auch,
jetzt haben wir die Bohnenstangenfamilien und oft sind die Kinder ja gar nicht mal in der Nähe. Ne?
Ja.
Also, und insofern wird das wegfallen und das ist ja das, was total ein kostendämpfender Faktor ist, weil in der Familie so viel geleistet wird an Pflege, die dann irgendwie anders geleistet werden muss. Und da gibt es ja Ansätze über Ehrenamt, die teilweise dann aber auch schwierig sind, wenn man dann so irgendwie Kredite erwerben kann für Pflege. Also man stellt sich vor, die Babyboomer als große Generation, die pflegen alle eifrig und dann soll meine Generation dann die ganzen Babyboomer pflegen, die viel, viel größer sind, also wo es viel mehr gibt.
Das geht natürlich auch nicht.
Aber man muss innovative Konzepte entwickeln. Wir müssen ein neues Zusammenleben mit der älteren Generation, mit jungen Alten und die alten Alten. Also da gibt es viele Ideen.
Die jungen Alten und die alten Alten. Oh meine Güte. Okay, verstehe langsam so, was das Thema ist. Würde Sie gerne zum Abschluss fragen. Wir haben ja heute Abend im Grunde die ganze Zeit über Dinge geredet, über die wir uns offensichtlich in der Vergangenheit zu wenig Gedanken gemacht haben. Wir wissen seit langer Zeit, was da auf uns zukommt. Aber so richtig, Stichwort Wohnen, Stichwort Pflege, Stichwort Wohnen im Alter, Stichwort Rente und so weiter. Also richtig nachhaltig sind wir offenbar nirgendwo unterwegs. Wie sehr, Frage an alle in der Runde, bedroht das tatsächlich die Demokratie? So der alte Gedanke, ja, Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren kann. Genau das haben wir heute Abend gehört.
Ja, also wir sehen ja, dass das jetzt als Wahlkampfthema oder auch jetzt in der Politik eben genutzt wird oder darüber diskutiert wird, dass gesagt wird, wenn wir die Rente nicht sicher halten, wenn die Rente nicht sicher ist, dann ist gewinnen die Populisten noch mehr Stimmen bei der nächsten Wahl und weil man das Gefühl hat, dass das eben ein sehr wichtiges Thema ist. Und wir sehen, und es wird auch, wenn es so weitergeht und die Kosten immer größer werden und es keine Reformen gibt, und dann die Beitragssätze steigen müssen für die jetzigen jüngeren Menschen, dann sagen sie vielleicht auch irgendwann, jetzt reicht's. Also das ist schon ein großes Problem. Und es ist ein Problem natürlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ja. Denn jede Reform, die jetzt kommen wird, wird in irgendeiner Form zu einer Umverteilung führen. Und wenn wir nichts machen, ist die Umverteilung
ist das schöne Wort für, wir müssen jemandem was wegnehmen.
Genau.
Ja.
Jetzt
das ist das,
von
was
jung
es
nach alt.
Ja.
Und wenn man es anders macht, werden anderen Leuten was weggenommen. Und das führt natürlich immer dazu, dass man, wenn man jemandem etwas wegnimmt, dann findet er das nicht besonders gut. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und eine könnte es sein, eben eine populistische Partei zu wählen.
Sie drei mit der Bitte um kurze Antwort. Frau Siems vielleicht zuerst.
Ja, ich glaube allerdings daran, dass die Jungen, und das hat man jetzt mit den, also aus der Ecke habe ich es nicht erwartet, aber von der Jungen Union sozusagen jetzt so eine große Debatte in der ganzen, im ganzen Land eigentlich bewirkt wurde. Das ist der positive Teil dabei. Ich glaube ja an die junge Generation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich ihre Zukunft so aus der Hand schlagen lässt. Also das heißt, sie sind zwar weniger, also rein mit politischen Stimmen ist das schwierig, aber sie sind natürlich die Zukunft und das wissen die auch. Und sie haben Möglichkeiten, sich zu entziehen und die sind alle für uns Alte sehr, sehr unangenehm. Wenn sie nicht arbeiten wollen, wenn sie sich gleich in die soziale Hängematte legen, wenn sie schwarz arbeiten oder wenn sie ins Ausland auswandern.
Richtig.
Also alles ist für die Älteren, die dann hier bleiben oder nicht die, die vielleicht nicht diese Chancen haben, weggehen zu können. Ganz unangenehm. Also das heißt, sie haben ein Druckmittel. Und ich weiß nicht, wie sie sich das politisch, also ich glaube, sie müssen aktiver werden, aber das, also viele sehen, also viele haben es inzwischen auch schon erkannt. Ich finde es unmöglich, dass man in der Schule über diese Problematik gar nichts lernt. Dass die Kinder wirklich völlig blind in dieses Berufsleben starten. Ich glaube, da müsste man als erstes ansetzen.
Herr Klüsener, Sie?
Ich würde wie Herr Peichel auch weniger auf Demokratie ziehen, sondern wirklich auf diesen sozialen Zusammenhalt, den wir einfach in der Gesellschaft brauchen. Mhm. Und ich glaube, darauf müssen wir auch ziehen. Das gibt's ja jetzt auch, steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass das gestärkt werden muss, weil wir haben so viele Krisen, die wir nur als Kollektiv bewältigen können. Und wenn wir nicht als Gesellschaft hier zusammenstehen, werden wir diese Krisen nicht bewältigen können. Insofern ist es wichtig, dass wir auch Lösungen finden, die nicht einzelne Gruppen gegeneinander ausspielen, sondern die für alle akzeptabel sind.
Herr Schulz.
Die Demografie wird den exzessiven Überreichtum in Deutschland in die Debatte holen. Bei diesem Thema kann er nicht ausweichen wie bei allen anderen Themen. Und ich bin ganz hoffnungsfroh, dass die Demografie so eine kommunalpolitische Vitalisierung bedeutet, weil das ganz viele Probleme sind, die man vor Ort löst. Mhm. Und da erleben Menschen dann auch eine ganz andere politische Wirkmächtigkeit. Und da kann auch eine Chance für die Demokratie drin liegen.
Also, mehr Zuversicht und Optimismus war nicht drin. Wir haben alles gegeben. Ja, das war auch irgendwie klar bei dem Thema. Danke Ihnen ganz herzlich. War die letzte Sendung in diesem Jahr. Wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Wünsche auch Ihnen zu Hause schöne Weihnachten. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns am 6. Januar, Dreikönig, wieder. Bis dahin kommen Sie gesund ins neue Jahr. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.